Halleluja. Amen.
Danke euch. Ich habe eine Frage zum Einstieg. Und zwar, wer von euch ist in Marburg geboren? Und wenn du nicht direkt hier in Marburg wohnst, sondern im Landkreis, auch gerne an dem Ort, wo du jetzt wohnst, wenn das Niederweimar ist oder dergleichen. Also bitte mal Handzeichen. So, da ist die Jugend. 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal bitte Handzeichen älter als 20 Jahre alt. 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, ich habe mir sowas gedacht. Einer, der sich hier gemeldet hat, ist einer von denen, wo man es am wenigsten denkt. Wir haben hier einen gebürtigen Marburger, nämlich den Samuel. Der ist hier geboren, aber dann aufgewachsen in Südasien, dann unterwegs, jetzt zuletzt ein paar Jahre in Sachsen-Anhalt und jetzt auf dem Weg wieder nach Asien. Mir ist eingefallen, ich habe dich mal gefragt, was für dich Heimat ist. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was du mir geantwortet hast oder was du so üblicherweise antwortest. Menschen hast du geantwortet, genau. Das ist auch eine Frage für die anderen. Was ist eigentlich Heimat? Wo bin ich zu Hause? Das ist ein altes Schallplattencover übrigens, was ich gefunden habe. Also nicht bei mir im Schrank leider, aber was verbindest du mit dem Wort Heimat? Lebst du jetzt zu Hause? Und übrigens, zu Hause und Heimat klingt, hat irgendwie ein anderes emotionales Gewicht, glaube ich, je nachdem, wo man herkommt. Lebst du in deiner Heimat oder irgendwo anders? Ist Heimat für dich immer das Gleiche geblieben oder hat sich das irgendwann verändert? Also unser Ältester, der wird jetzt ja in ein paar Wochen nach Dortmund ziehen zum Studieren. Ich hoffe, er kommt dann ab und zu mal nach Hause. Ich habe das gemerkt, als ich studiert habe, ist ja schon ein bisschen her, irgendwann hat sich das so gedreht. Also ich bin dann, wenn Semesterferien waren, nach Hause gefahren, also zu meinen Eltern. Und am Semesterende bin ich dann irgendwann, oder am Ferienende bin ich dann irgendwann wieder nach Hause, nach Gießen gefahren. Es war ein bisschen unbestimmt, wo dieses Zuhause eigentlich ist. Was ist Heimat? Ja, manchmal sind das Menschen. Manchmal ist es ein ganz konkreter Ort. Vielleicht ist das auch ein Geruch für dich oder bestimmte Geräusche. Ne, es gibt so, dann denkst du, das riecht hier wie das Wohnzimmer von meiner Oma oder so. Ne, das ist so, das weiß man gar nicht, was für eine Mischung aus irgendeinem Parfüm und Spekulatius und nicht gelüftet oder so. Und das ist eine ganz heimelige Mischung. Was ist Heimat? Gibt es Heimat eigentlich nur im Singular? Da haben wir in der Familie manchmal drüber geredet. Ne? Wir haben viele hier, die eben in verschiedenen Kulturen zu Hause sind, auch Familien, die Wurzeln in verschiedenen Kulturen haben. Was ist, Sammy hat uns mal gefragt, irgendwie beim Keksebacken hat er deiner gefragt, Mama, aus welchem Land kommen wir eigentlich am meisten? So, das ist eine gute Frage, auf die es eigentlich, die man nicht durch eine mittelmäßige Antwort verderben sollte. Ich erinnere mich, als Fußball-WM mal Deutschland gegen Ghana gespielt hat und Jonathan war noch so ein kleiner Steppke und er saß auf dem Sofa mit zwei Flaggen. Die Deutschland-Flagge aus dem Obi und die Ghana-Flagge, die gab es nicht im Obi, die hat er selber gemalt. Und er konnte sozusagen nur gewinnen. Also, was ist Heimat? Es ist ein Thema, über das Gottes Wort zu uns spricht. Und ich glaube, Gott möchte zu dir sprechen, egal ob deine Heimat viele tausend Kilometer entfernt liegt. Und da haben wir einige hier, die zu uns gehören. Egal, ob du schreckliches Heimweh vielleicht verspürst oder auch, wenn du hier in dieser Stadt aufgewachsen bist, immer hier gelebt hast und sozusagen gar nichts anderes kennst. Gott möchte zu dir reden und wir lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Hebräer 11, die Verse 8 bis 16. Aufgrund seines Glaubens gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf zu einem Ort, den er als Erbe bekommen sollte. Und er zog fort, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund seines Glaubens lebte er als Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Ein Land, das ihm fremd war. Er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, die Miterben derselben Verheißung waren. Er wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen steht, die Stadt, die Gott selbst geplant und gegründet hat. Aufgrund ihres Glaubens erhielt sogar Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie keine Kinder bekommen konnte, denn sie war schon zu alt. Aber sie hielt den für treu, der ihr das versprochen hatte. Deshalb stammen von einem einzigen Mann so viele Nachkommen ab. Noch dazu von einem, der schon zeugungsunfähig war. Sie wurden so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Sie alle sind im Glauben gestorben, ohne das empfangen zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Aber sie haben es von ferne gesehen und willkommen geheißen. Die Lutherbibel hat hier wundervoll, sie haben es nur von ferne gegrüßt. Und damit haben sie bekannt, auf der Erde nur Fremde und Gäste zu sein. Wenn sie so etwas sagen, machen sie nämlich deutlich, dass sie eine Heimat suchen. Und dabei haben sie sicher nicht an die Heimat gedacht, aus der sie einst fortgezogen waren, denn sie hätten ja Zeit genug gehabt, dorthin zurückzukehren. Nun streben sie aber nach einer besseren Heimat, nämlich nach der Heimat im Himmel. Deshalb schämt sich auch Gott nicht dafür, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat für sie die Stadt vorbereitet. Herr, segne du dein Wort an uns. Amen. Der erste Punkt, habt ihr schon auf der Folie, wir haben hier keine Heimat. Abraham wird uns vorgestellt als das Glaubensvorbild schlechthin. Was heißt Glauben? Er, Abraham, hörte Gottes Wort und er reagierte darauf. Und zwar reagierte er darauf nicht nur, indem er gesagt hat, aha, habe ich gehört oder ist ja interessant, sondern er ist dem gefolgt, was Gott gesagt hat. Gott ruft ihn aus seiner Heimatstadt heraus, Ur in Chaldäa, ungefähr wo heute Basra ist, im Irak. Und er zieht los, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Also da hast du ihm schon was voraus, du hast eine grobe Perspektive, da sind noch ein paar Fragezeichen, aber so. Da ist schon ein bisschen mehr klar. Aber in Glaubensschritten ist das auch bei dir so. Und auch wenn wir hier sind, ist es oft so, du weißt den ersten Schritt und du möchtest gerne schon die gesamte Roadmap haben. Und Gott sagt, nee, der erste Schritt reicht dir. Das ist okay, geh den mal. Und dann kommt der nächste Schritt. Ja, stresst uns manchmal. Ich glaube, wenn wir den ganzen Weg sehen würden, würde uns wahrscheinlich mehr stressen, ehrlich gesagt. Ja, der Psalmist sagt, dein Wort ist ein Licht, ist meines Fußes Leuchte. Nicht Flutlicht, sondern so, für die nächsten paar Schritte. Oder nur den nächsten Schritt. Aber mit dem, was er hört, mit dem, was er weiß, sagt Abraham oder damals Abram, ja, okay, ich gehe. Und er geht den nächsten Schritt. Und dann kommen sie erstmal nur bis Haran und dann geht es weiter und dann verheißt Gott ihnen einen Sohn. Und sie brauchen etwas länger, es geht ein paar Umwege, aber letztlich vertrauen sie der Verheißung. Und dann fordert Gott ihn auf, diesen Sohn zu opfern. Er gibt überhaupt keinen Sinn. Den Sohn der Verheißung. Und er sagt, ich bin bereit zu gehorchen. Und Vers 19 hier in Hebräer 11 sagt dann, Abraham rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Abraham folgt Gott, ohne zu wissen, wohin. Er vertraut Gottes Zusage gegen alle menschliche Vernunft. Und er ist zum Gehorsam bereit, als die Dinge überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Und daran ist er uns ein Vorbild. Und jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefs etwas Schockierendes. Wir wollen bei so einer Geschichte dann gerne hören, Gott belohnt ihn dann und dann ist Happy End. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, aber er ist gar nicht angekommen. Er hat sein Ziel nicht erreicht. Sie haben das Verheißene nicht erlangt. Sie waren im verheißenen Land, ja, aber nur als Gäste und Fremde. Sie wohnten in Zelten. Stephanus sagt in Apostelgeschichte 7, sie besaßen nicht einen Fußbreit. Das einzige Stück Land, was Abraham bei seinem Tod besitzt in dem, was mal Israel sein wird, ist das Grab, was er gekauft hat für seine Frau Sarah. Der große Glaubensheld Abraham erfährt, ja, Glaube wird belohnt. Und doch weiß er, das ist noch nicht alles. Das ist es noch nicht. Ich bin noch nicht da. Und warum nicht? Vers 10 sagt, er wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen steht. Die Stadt, die Gott selbst geplant und gegründet hat. Gott hat noch etwas anderes vor. Nicht etwas, was zurückliegt. Das heißt, er hätte ja zurückgehen können. Und auch seine Nachkommen haben es dann nicht erlangt. Also es ist dann auch nicht die Landnahme unter Josua oder so, dass man so, und jetzt ist das alles erfüllt. Sondern da ist noch was. Gott beschenkt uns so reichlich. Er ist so gut, oder? Er hat so viel für uns auf so vielen Ebenen. Und er freut sich, wenn wir seine Geschenke dankbar empfangen, wenn wir sie genießen, wenn wir das feiern, was er uns gibt. Es ist wunderbar. Ja, wir durften Silberhochzeit feiern. Gott ist so gut. Gott schenkt uns Familie, Freunde. Gott versorgt materiell. Vielleicht sagst du ja, im Moment struggle ich gerade, aber er ist da, er wird für dich sorgen. Körperliche Unversehrtheit, die Freiheit, die wir in diesem Land genießen. Wir können Gott für all das, was wir empfangen haben, danken. Es geht mir nicht um eine Unzufriedenheit, sagen, das ist ja alles nichts. Aber es ist nicht alles. Das ist der Punkt. Wenn du, und das ist vielleicht gerade ein Trost für dich, wenn du sagst, ja, also das klingt ja alles gut, was du gerade aufgezählt hast, aber bei mir ist es nicht so doll. Ich habe das Gefühl, ich bin noch gar nicht angekommen oder ich bin fern der Heimat oder ich musste meine Heimat verlassen, freiwillig oder unfreiwillig. Oder ich habe das Gefühl, ich passe hier gar nicht rein in diese Gesellschaft. Oder das, wo ich dachte, ja, Gott hat mich ja toll versorgt und da habe ich ein tolles Leben, das ist zerbrochen. Dann, und du hast so ein Gefühl, dass du eigentlich bist wie so ein Baum, der entwurzelt worden ist. Dann nimm das doch, dieses Gefühl der Entwurzelung, als einen prophetischen Hinweis. Diese Heimat, nach der du dich sehnst, die gibt es gar nicht auf dieser Welt. Da ist noch was. Und das gilt für jeden. Und wenn du total gesettelt bist und alles super ist, und Haus und Garten und so weiter, dann ist die Gefahr, wie gesagt, sag Gott danke dafür, aber die Gefahr ist größer, dass du das dann verpasst, dass da noch mehr ist. Das Gefühl, dass du lebst gerade so, ja, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, dann soll dich dieser Abraham erinnern, ey, das war noch nicht alles. Ja, ist schön. Ja, danke Gott. Aber da kommt noch was. Also, dass wir von Gott gesegnet sind, das erschöpft sich nicht in einem neuen Job, noch nicht mal in einer wunderbaren Heilung von Krankheit. Und selbst wenn du sagst, ja, ich habe Jesus kennengelernt, ich habe Leben bei ihm gefunden, dann gilt immer noch, dass die Verheißung Gottes haben wir von Ferne gesehen und willkommen geheißen. Das ist noch nicht alles. Paulus muss sich mal in Korinth mit Christen auseinandersetzen, die sagen, die Auferstehung ist schon passiert. Sie haben gesagt, ja, die haben irgendwie gehört, wir haben alle Segnung in Christus. Stimmt. Ja, Epheser 1, Vers 3. Und haben es aber dann so überzogen, dass sie sagten, ja, da kommt dann, was soll denn jetzt noch kommen? Wir haben schon die maximale Herrlichkeit. Und da sagt Paulus und er sagt hier der Schreiber des Hebräerbriefs, ey, you ain't seen nothing yet. Da kommt noch was. Später heißt es im Hebräerbrief in 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und sagt dann weiter, Jesus Christus hatte auch kein Zuhause. Und als er getötet wurde am Kreuz, geschah das draußen vor dem Tor, vor der Stadtmauer. Und dann heißt es in Kapitel 13, also Vers 12, darum hat auch Jesus außerhalb der Stadt gelitten. So hat er durch sein eigenes Blut das Volk heilig gemacht. Lasst uns daher hinausgehen zu ihm, zu dem Ort außerhalb des Lagers. Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. Wir suchen vielmehr nach der zukünftigen Stadt. Also du bist bei einer Party, stell dir vor, so ein James-Bond-Film, so eine Dinnerparty, alles total großartig, du bist super schick angezogen und du bist dann mit deinem besten Freund. Und dann kommen plötzlich so Leute mit so diesen, wie heißen die, Balaklavas, ich will mal Baklava sagen, das ist was anderes, und schnappen den und schmeißen den zur Tür raus oder zum Fenster vor das Haus. Ne? Und die Gäste sagen alle, gucken kurz und sind dann peinlich berührt, drehen sich weg und feiern weiter. Wo ist jetzt dein Platz? Ja, kannst du weiter da Sekt schlürfen? Nein, dein Platz ist jetzt bei deinem Freund draußen vor dem Tor. Jesus hat draußen gelitten und der Hebräerbrief sagt, lass uns zu ihm hinausgehen. Und wenn du das Gefühl hast, ich passe nicht richtig dazu, ich passe nicht richtig rein, dann könnte es sein, also du kannst verschiedene Gründe geben natürlich, aber es könnte sein, dass du dann genau am richtigen Ort bist, nämlich bei Jesus. Also, diese Welt ist nicht unsere wirkliche Heimat, denn der Herr, dem wir nachfolgen, ist, heißt es in Johannes 8, nicht von dieser Welt. Wir können hier gute Dinge erleben, wir können hier gute Dinge genießen, wir können Zugehörigkeit erfahren zu unserer Familie, zu Gruppen, zu Subkulturen, zu Nationen, aber diese Dinge oder diese Menschen, die sind eben nicht die letzte Instanz. Dietrich Bonhoeffer hat da von den vorletzten Dingen gesprochen. Ja, die sind nicht unwichtig deswegen, die sind nicht egal, aber sie sind eben nicht letzte Dinge. Und wenn wir letzte Dinge draus machen, also aus unserer Herkunft, wo wir ja, unserer Klasse, unserer vermeintlichen Rasse, aus unserer Ideologie, aus unserer Familie, wir sind die Hirschs und so, dann verzerren wir da was Gott uns geschenkt hat. Oft wurde dann noch der christliche Glaube genutzt, das noch zu unterfüttern. So, deutsches christliches Volkstum oder sowas. Und die Kirche wird dann zur Dienerin der Herrschenden letztlich. Ob das dann die Volksgemeinschaft ist oder die Revolution. Aber wir sind dann völlig auf dem Holzweg. Wir sind nicht mehr draußen vor dem Tor, sondern total angepasst in der Gesellschaft. Und wo Kirche das macht, da stellt sie sich gegen die, die nicht zur Gesellschaft gehören. Ja, und wenn es uns dann wichtiger ist, dass wir deutsche Christen sind, als dass wir Christen sind, dann verraten wir die Einheit der Gemeinde. Der Gemeinde Jesu, die hier keine bleibende Heimat hat. Also wir haben hier keine Heimat. Und das Zweite, unsere Heimat liegt vor uns. Vers 10, er wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen steht, die Stadt, die Gott selbst geplant und gegründet hat. Und Vers 16 heißt es dann, nun streben sie aber nach einer besseren Heimat, nämlich nach der Heimat im Himmel. Deshalb schämt sich auch Gott nicht dafür, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat für sie die Stadt vorbereitet. Also da ist die Verheißung, da ist die Heimat bereit. Abraham und die anderen Patriarchen waren Nomaden und dadurch werden sie daran erinnert, selbst das verheißene Land ist nur Durchgangsstation, wo du dein Zelt aufbaust. Unsere Geschwister, die Verfolgung erleiden, sind sich darüber oft sehr im Klaren und können uns lehren. Ja, oder auch wenn du sonst mit extrem viel Leid in deinem Leben konfrontiert bist, ist die ja, dann ist das sehr klar, das Eigentliche kommt noch. Das hier kann ja nicht alles sein. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Paulus konnte durchaus auch mal darauf pochen, dass er ja römischer Bürger ist und so weiter, aber er wusste, das Entscheidende ist sein Bürgerrecht im Himmel. Wir gehen auf ein verheißenes Land zu, das alle Wunschziele dieser Welt in den Schatten stellt. Und wir werden es erlangen, wenn wir zu Jesus gehören. Wir werden es erlangen, wenn Jesus wiederkommt. Ja, es geht dann weiter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Er wird kommen. Und wir kommen dadurch nach Hause. Und ich bete, dass das unser Herz berührt. Unsere Heimat liegt vor uns. Unser ganzer Lebensweg mit allen Umwegen, Schleifen, Pannen. Ja, kennst du diesen Cartoon so, deinen Plan für dein Leben und dann Gottes Plan für dein Leben? Ja, also so. Manchmal ist es nicht Gottes Plan, sondern deine Rebellion und dann kommt er aber doch mit dir ans Ziel. Letztlich ist dieser ganze Lebensweg ein Weg nach Hause. Und Samuel, du wirst jetzt demnächst über 5600 Kilometer von deiner Geburtsstadt weg leben oder 7300 Straßenkilometer. Google Maps sagt 79 Autostunden, also ohne Pausen natürlich. Und du wirst auch fast 4500 Kilometer von deinen Eltern wegleben, aber du bist auf dem Weg nach Hause. Und dein Zuhause ist nicht Karachi. Du wirst dort ankommen, zu Hause nämlich. Wir werden dort ankommen, wenn wir den Weg mit Jesus gehen. Egal, wo er uns auf dieser Erde hinführt. Denn ob wir zu dieser Heimat gelangen, diesem Ort, wo wir wirklich ankommen können, wo wir wirklich dazugehören, wo wir wirklich zu Hause sein können, wo wir tiefste Gemeinschaft mit Gott haben. Das entscheidet sich daran, wie wir heute zu Jesus stehen. Und deshalb die Frage an dich, lebst du heute mit Jesus? Ist er der Herr über dein Leben, das heißt über jeden Bereich deines Lebens? Dann darfst du dich auf diese Heimat freuen. Und wenn nicht, dann bist du eingeladen, dazuzukommen. Denn das ist das, was uns bereit ist, trotz allem, was ich bisher gesagt habe, jetzt schon Heimat in der Fremde. Wir dürfen wissen, wo wir hingehören, wenn wir uns an Jesus Christus hängen. Und wenn du da noch unsicher bist, wenn du dich fühlst, wie ich vorhin gesagt habe, ein Baum, der aus der Erde gezogen wurde, dann lade ich dich ein, Jesus als deinen Retter, als deinen Herrn anzunehmen. Ja, zu ihm zu sagen. Er gibt dir diese Heimat. Er gibt dir eine neue Familie, die überall auf der Welt verstreut lebt. Und das ist das Fantastische, zu wissen, wo ich auch hinkomme, wo du auch hinkommst. Brüder und Schwestern sind schon da. Wir ringen darum, dass noch nicht in jeder Volksgruppe auf der Erde Brüder und Schwestern sind. Aber in jedem Land der Erde sind sie schon. Und wir wollen die Lücken schließen, dass mehr ihn kennenlernen. Aber du hast Familie in dem Land, wo du hingehst. Wie wunderbar ist das? Einer unserer Brüder, der auch heute hier ist, aus dem Iran, hat das im Mai bei seiner Taufe gesagt, hat uns sehr berührt. Von heute an möchte ich im Licht Gottes leben, mit Glauben, Liebe und Dienst. Jesus hat mir nicht nur Glauben geschenkt, sondern auch eine neue Identität. Ich bin kein Wanderer mehr, kein Flüchtling, sondern ein Kind Gottes. Du kannst heute nach Hause kommen. Also die endgültige Heimat steht noch aus, aber du kannst heute schon bei Jesus nach Hause kommen. Du kannst beten, Jesus Christus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünde. Nimm mich auf als Kind Gottes. Und er wird dieses Gebet hören. Und wenn du es jetzt gerade gebetet hast, hat er es gehört. Und ich sage herzlich willkommen. Für uns als Gemeinde, die manche schon lange auf diesem Weg sind, es ist so entscheidend, dass wir in dieser Identität in Christus verwurzelt sind. Wir haben vorhin gesungen, You say who I am. Wir sind nicht in erster Linie eine deutsche Gemeinde oder eine Marburger Gemeinde oder eine Ansgar-Gemeinde oder die Gemeinde von Pastor Hirsch oder die Studentengemeinde oder Rentnergemeinde oder was auch immer. Wir sind Gemeinde Jesu Christi. Menschen kommen aus allen vier Himmelsrichtungen, aus allen sozialen Schichten und beten Jesus an. Den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist an. Und mit in der Unterschiedlichkeit, die wir mitbringen, die manchmal auch anstrengend ist, verherrlichen wir Gott und dienen unseren Nächsten. Wir haben bei unseren Werten gesagt, wir sind Brückenbauer. Wir wollen diese Verbindung auch schaffen zwischen Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Und sie kommen, sie finden diesen gemeinsamen Ort, weil sie gemeinsam zu Jesus gehören. Und wir haben diese unglaubliche Möglichkeit, Menschen Heimat zu bieten in dieser Welt, wo so viel Heimatlosigkeit, so viel Einsamkeit ist. Ja, für Menschen, die vielleicht noch gar nicht wissen, wonach sie suchen. Wenn wir die Türen unserer Gemeinde aufmachen, unsere Wohnungstüren aufmachen, unsere Kühlschränke aufmachen, wenn wir zeigen, hier ist ein Ort, wo du dazugehören kannst. Ja, das ist dann nicht einfach ein bisschen Integration oder sowas. Freut sich die Politik, wenn da die Zivilgesellschaft mitmacht. Nein, es ist viel mehr. Wir verkörpern ein Stück von dieser himmlischen Heimat schon hier auf der Erde. Immer nur in Anfängen, immer nur in Brüchen. Aber es ist ein Ort, wo Jesus jetzt schon Menschen mit seiner Liebe und seiner Wahrheit begegnet. Es ist nicht vollkommen, aber es ist umso mehr ein Hinweis auf diese geistliche Wirklichkeit, die dahinter steht. Eine Stadt, die Stadt, die auf festen Grundsteinen erbaut ist. Die Stadt, deren Planer und Gründer Gott selbst ist. Das ist unsere wahre Heimat. Und du kannst nach Hause kommen. Jesus, wir danken dir, dass du selber es bist, der uns einlädt. Vater, danke, dass du da stehst mit ausgebreiteten Armen, wie der Vater im Gleichnis, und sagst, komm nach Hause, es ist alles bereit für dich. Danke, dass wir in dir unsere Wurzeln schlagen können. Wenn wir noch so oft umgezogen sind in dieser Welt, können wir verwurzelt sein in dir und wissen, wir gehören dazu. Wissen, das ist unsere Identität. Danke, Herr. Amen.